So, ich beginne erstmal Hallo zusammen. Ich beginne wie immer mit kleinem Start, genau, mit keinem kleinen Test. Hört man mich gut hinten? Rede ich laut genug? Ja? Okay, sehr gut. Sehr gut. Es ist wichtig für einen Prediger, dass er gehört wird. Rein akustisch auch, nicht nur im Geiste, im geistlichen Sinne. So, Titusbrief. Kapitel 2, Verse 11 bis 15. Ich lese den Text einmal vor in der Elberfelder Übersetzung und dann gehen wir den Text nochmal durch. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Das ist der Predigtext. An sich ist das tatsächlich so ein Abschnitt, der schwer von dem ganzen Brief zu trennen ist. Paulus versucht auf die eine oder andere Weise im Kapitel 1, im Kapitel 2, im Kapitel 3 an sich etwas zu beschreiben, was ihm meiner Meinung nach ziemlich gut gelingt. Und hier und da finden wir Gedankenwiederholungen von ihm. Im Kapitel 1 fängt er an, über die Frömmigkeit zu sprechen. Im Kapitel 2 Frömmigkeit. Im Kapitel 3 beschreibt er die Gottlosigkeit, ein gottloses Leben, Lebenswandel, gottlosen Lebenswandel. So versucht er von unterschiedlichen Sichtpunkten auf das Leben zu schauen, auf das Leben eines Gläubigen. Titus, Brief, Kapitel 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Wenn wir das Wort die Gnade hören, es ist ja gut, dass sehr viele gläubige und ungläubige Menschen heutzutage direkt eine Vorstellung haben, was die Gnade ist. Und Gnade ist so ein so richtig gutes Wort, so ein richtig guter theologischer Begriff. Als ich Theologie studiert habe vor 20 Jahren, dann habe ich sehr oft meine Predigten damit begonnen, dass ich gesagt habe, ich mag die fromme Sprache nicht. Lass uns mal anschauen, was das eine oder andere Wort mit sich bringt. Die Gnade ist ein Wort, das jeder kennt, ein Begriff, mit dem ich denke, fast jeder was anfangen kann. Und dennoch möchte ich versuchen, einmal genauer hinzuschauen. Was sind die Aspekte, was sind die Facetten der Worte, die Paulus hier benutzt? Denn das Wort die Gnade, was uns geläufig ist, kann man auch anders übersetzen. Einfach aus dem Wörterbuch. Anmut, Lieblichkeit, Gunst, Huld, Wohlwollen, gnädige Fürsorge, Huldbeweis, Gnadentat, Gnadenwerk. Es geht bei diesem Wort nicht einfach um eine Tatsache im Sinne, das ist etwas, womit wir zu rechnen haben. Sehr oft wird die Gnade erklärt, ja, dir ist alles vergeben, das ist die Gnade, das ist die Vergebung der Sünden. Schön, klar. Die Gnade hat etwas mehr mit sich. Das Wort Charis, Wohlwollen. Es geht um eine Richtung. Es geht um eine Richtung ausgehend von Gott auf den Menschen bezogen. Eine wohlwollende Haltung, Gunst, gnädige Fürsorge. Und vor allem in der antiken Kirche haben die Menschen damals die Gnade, dieses Wohlwollen aktiv beschrieben. Es hieß dynamisch, aktiv, eine Haltung, eine Handlung Gottes. Deswegen die Gnade, die Haltung Gottes ist erschienen. Es ist etwas geoffenbart worden. Etwas hat sich gezeigt. Die wohlwollende Fürsorge von Gott. ausgehend von ihm gerichtet auf die Menschen. Heilbringend allen Menschen. Heilbringend. Schön, richtig schön übersetzt. Ich möchte gar nicht die treue Elbefelder Übersetzung in Frage stellen. Der Übersetzer ist immer gezwungen, ein Wort zu wählen aus einer Wortgruppe. Und ich bin nicht der Meinung, dass ich besser übersetzen kann, als die Elbefelder Übersetzung es gemacht hat, beziehungsweise die Übersetzer es gemacht haben. Ich möchte einen Akzent betonen. Heilbringend. Heilsgeschichte hören wir auch gerne. So klingt auch ja ziemlich fromm, theologisch, so richtig so Gewicht ist dahinter. Heilsgeschichte. Heilsbringend. Man kann auch anders übersetzen. Man kann beim Wort Heil über die Rettung reden. Und Yeshua, der hebräische Name des Namen Jesus, heißt meines Wissens die Rettung. Wisst ihr auch. Und als er so genannt werden sollte, wurde gesagt, er soll diesen Namen bekommen, weil er sein Volk, in erster Linie das Volk Israel, aber dann die Nation, weil er das Volk von ihren Sünden rettet. Aha, die Rettung ist nicht von der Hölle, ja, dass Gott kommt, ja, hier ist die Rettung, ihr sollt jetzt nicht mehr irgendwie ins Feuer, hier ist Paradies, sondern die Rettung ist von den Sünden. Von den Sünden. Auf unterschiedliche Art und Weise kann diese Rettung geschehen. Selbstverständlich, die Rettung von den Sünden, die Erwählung, bringt die Zukunft, die zukünftige Welt, Paradies, wie auch immer, wie wir das beschreiben. In erster Linie Rettung. Und in diesem Kontext passt das aus meiner Sicht ja von den Sünden. Von etwas, was Gott nicht so ganz gefällt. Denn die Gnade Gottes, die wohlwollende Fürsorge Gottes ist erschienen, rettungsbringend oder rettend allen Menschen und unterweist uns. So die Elbefelder Übersetzung, oder erzieht uns. Aha, diese aktive Kraft, diese aktive Handlung Gottes ist nicht einfach da, um uns Rettung anzubieten, Rettung zu bringen, nach dem Motto, wir haben ein Freiticket, wer irgendwie ins Kino möchte, der kauft sich ein Ticket und kann ruhig rein. Die Gnade, wohlwollende Haltung Gottes ist nicht einfach ein Ticket. Ich weiß, es wird sehr oft so beschrieben, das ist eine Karte, Freikarte, wir können rein und so weiter, wir bekommen sie kostenlos. Ja, schon, auf jeden Fall. Erziehen möchte aber diese aktive Kraft Gottes, diese Gnade, die möchte Veränderung bringen. Erziehend unterweist uns, heißt es in der Elbefelder Übersetzung, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlaut. Gottlosigkeit. Gottlosigkeit ist auch richtig. Ein weiterer Aspekt bei diesem Wort, heute bin ich bei den Wortaspekten irgendwie voll drin, ist nicht die Überzeugung im Sinne Gottlosigkeit als Überzeugung, sondern das Wort beinhaltet etwas mehr als eine Überzeugung, hat meistens einen gottlosen Lebenswandel vor Augen. Das heißt, wenn hier von der Gottlosigkeit gesprochen wird, dann ist es nicht einfach, ja, ich glaube nicht an Gott, sondern ein gottloser, ein gottwidriger Lebenswandel. Ja? Das heißt, und lehrt uns, damit wir den gottwidrigen Lebenswandel und die weltlichen Begierden, ja, weltliche Begierden, weltliche Wünsche, die Begierden, etwas, was die Welt bewegt, auch uns bewegt. Wir sind Teil der Welt. Er sagt ja hier in dem jetzigen Zeitlauf, in der jetzigen Welt, kann man auch übersetzen. Weltliche Begierde für heute, bei uns, hier in der westlichen Welt, was wäre es? Man kann das vielleicht mit einem Satz, mit einem ganz kleinen Satz gut beschreiben. Ich will. Ich will. Das ist das, was unsere Welt ausmacht. Ich will es haben. Ich will es besitzen. Ich will. Ich will. Ich will. Ich möchte etwas. Und ich nehme das mir auch ja zurecht. Wir sind in einer menschenzentrierten Welt. Das heißt, ich bin ja ein Mensch, deswegen ich-zentrierte Welt passt für mich. Das ist vielleicht so ein Zeichen unserer Zeit oder unserer Welt, in der wir leben. Das ist auch ein Zeichen der Welt generell. Diese Begierde, der Wunsch. Ich kann alles besitzen, was ich möchte, was ich mir kaufen kann. Möchte ich, kaufe ich mir. Möchte ich, nehme ich. Keine Grenzen sind gesetzt. Und hier wird dann eine Richtung angeboten, beziehungsweise ein Negativzustand angeboten, was zu vermeiden ist. Diese Gottlosigkeit oder gottlose Wandel und die weltliche Begierde. Diese große Wunsch, den der Mensch zu befriedigen versucht. Und unterweist uns und lehrt uns, damit wir diese Gottlosigkeit und die weltlichen Begierde verleugnen. Das ist Negativzustand, das ist zu meiden. Und es wäre schade, wenn hier der Punkt stehen würde, dass wir nicht irgendwie eine Richtung bekommen, wo müssen wir hin? Es ist sehr schwierig, einfach etwas zu vermeiden, ohne zu verstehen, wo muss ich hin, wie habe ich dann zu leben. Und das wird dann hier beschrieben als besonnen, gerecht, gottesfürchtig. Apropos, das Wort gottesfürchtig ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier als Gottlosigkeit lesen, in der Sprache meine ich. Wobei der eigentliche gedankliche Gegenteil von Gottlosigkeit in dem griechischen Text wäre dann tatsächlich gerecht. Gottlosigkeit, gerecht. Gedanklich ist das, sind das Antipode. Besonnen, gerecht, gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in der jetzigen Welt. Paulus bietet es nicht an, die Welt zu verlassen. Das ist nicht sein Angebot. Er sagt nicht, naja, wir trennen uns von der Welt, wir schwimmen uns vor der Welt, wir haben mit der Welt nichts zu tun, wir haben mit dem Zeitalter, mit der Zeit nichts zu tun. Nein, wir leben. Wie leben wir? Besonnen, gerecht, gottesfürchtig. Besonnen, gerecht, gottesfürchtig. Besonnen oder auch verständig, klug. Wie leben wir? Die gottfürchtigen Menschen müssen nicht dumm leben, Verzeihung für den Ausdruck, müssen nicht. Das Gegenteil ist verlangt. Nachdenklich, die Konsequenzen berücksichtigend. Nachdenkend, wie lebe ich? Wie handle ich? Wie rede ich? Wie sehe ich aus? Wie komme ich rüber? Nachdenkend, verständlich. Das Buch Sprüche bietet sehr viel Anregungen, wie es sinnvoll ist, den Lebenswandel zu begegnen. Weiter heißt das gerecht. Die Forderung oder die Kraft Gottes, die Gnade Gottes, die aktive Gnade, führt uns in eine Richtung der Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist selbstverständlich die Entsprechung dem Willen Gottes. Wie möchte er, dass wir leben? Wie möchte er, dass wir durch das Leben gehen? Und weiter heißt es gottesfürchtig. Oder fromm. Man kann auch übersetzen fromm. Frömmigkeit, oder dieses Wort, was hier mit fromm oder gottesfürchtig übersetzt wird. Vielleicht habe ich dieses Beispiel hier schon mal gebracht. Das bringe ich bei uns auch in der Gemeinde immer wieder. Es ist nicht einfach ein Gefühl. Es ist nicht ein Gefühl im Sinne, ich fühle etwas, ich habe Angst vor Gott oder Ehrfurcht. Ja, bei Gott dürfen wir gar keine Angst haben. Quatsch, dürfen wir auch Angst haben und Ehrfurcht. Beides gehören irgendwie dazu. Ich habe immer so ein Bild vor Augen, das bringe ich ja bei mir in der Gemeinde. Manchen passt das, manchen nicht, aber mir hat das mal geholfen. Ich habe vor über 20 Jahren, habe ich zum ersten Mal eine Gedenkstätte besucht ein ehemaliges Konzentrationslager. Dann ging ich hin und ich hatte im Inneren eine Haltung bekommen, einen Zustand bekommen. Ehrfurcht, nenne ich das. Hat für mich irgendwie gepasst. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht einfach so da durchlaufen kann. Ich habe gemerkt, dass diese Haltung, dieses Bewusstsein des Geschehen, der Geschichte, des Geschehenen, meine Haltung verändert. Und das hat mir damals vor über 20 Jahren geholfen, so eine Parallelbrücke zu schlagen für Gottesfurcht. Die Furcht Gottes ist die Wahrnehmung der Größe Gottes, seine Gegenwart, die meine Haltung verändert. Es ist nicht einfach ein Akzeptieren, das Gott gibt. Es ist nicht einfach eine Angst, die mir hilft. Ja, ich fürchte Gott, ich habe Angst vor Gott, sondern das ist eine Haltung, die mich durchs Leben führen kann. Mir hat es geholfen, die Gottesfurcht, die Frömmigkeit, diese Furcht, die Ehrfurcht zu beschreiben, zu empfinden. Besonnenheit, klug, fromm, gerecht, gottesfürchtig in dem jetzigen Zeitlauf. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Und hier wird eine Brücke auf einmal aufgeschlagen. Hier in der Vergangenheit ist etwas geschehen. Und das ist dann, denn die Gnade Gottes, diese wohlwollende Fürsorge Gottes ist erschienen, heilbringend, rettungsbringend allen Menschen. Hier in der Vergangenheit ist die erschienen, schenkt uns Kraft, dass wir in die andere Richtung, in die Zukunft gehen können, wenn die andere Erscheinung da vollkommen wird. Die Offenbarung vollkommen wird, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Hier, und je nach theologischen Ausrichtung setzen die Theologen unterschiedliche Akzente bei der Übersetzung, bei dem Verstehen dieses Verses, der Herrlichkeit unseres großen Gottes, sagen manche die Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Manche sagen, die Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Ich finde es interessant, vielleicht da gehe ich mit dem messianischen Theologen David Stern, stimme mit ihm überein, weil er Hebräerbrief zitiert, um seine Meinung zu bezeugen. Und naja, Hebräerbrief, da komme ich direkt mit. Die Herrlichkeit unseres großen Gottes, sagt er, und diese Herrlichkeit ist unser Heiland Jesus Christus. So hat er das verstanden in Bezug auf, im Kontext des Hebräerbriefes, Kapitel 1, glaube ich, Vers 2 und 3, als Argument hingeführt. Das heißt, hier passiert was in der Vergangenheit, was uns eine Kraft schenkt, eine Kraft gibt, eine dynamische, wohlwollende Handlung Gottes hat. Ja, das ist eine dynamische, wohlwollende Handlung Gottes, die in der Vergangenheit geschah. Wir sind in der jetzigen Zeit ausgerichtet Richtung weitere Offenbarung, Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Der hat sich selbst für uns gegeben. Wieder diese Offenbarung bringt einen Bogen in die Vergangenheit, in diese die letzte Offenbarung kehrt zurück zu der ersten Offenbarung von Jesus. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Wieder zurück, und dann wird erklärt, was da alles geschah. Und an sich, was geschah da, was Paulus versucht oder erklärt, es ist, das, was er hier beschreibt, ist eine Bedienungsanleitung. Wofür ist das Volk Gottes erwählt worden? Eigentumsvolk, hier wird diese Worte, die hier gewählt sind, ein Eigentumsvolk, ist ein Ausdruck, der in erster Linie an das Volk Israel angewendet wurde, und hier wird das auf die Gemeinde angewendet, um zu zeigen, die Erwählung ist einfach, ist nicht einfach, die Erwählung und die Rettung, die Reinigung ist dafür da, dass der Mensch, dass die Gemeinde, dass das Volk, Eigentumsvolk, der Bedienungsanleitung entspricht. Es ist ja keine Freikarte. Im Sinne, du hast eine Freikarte bekommen, du hast hier die Ewigkeit, alles gut. Sondern du hast eine Bedienungsanleitung auf einmal bekommen. Und die ist nicht neu. Die ist ursprünglich schon da gewesen. Die ist einfach verloren gegangen. Deswegen die Reinigung, die der Heiland gebracht hat, bringt den Menschen auf einen Zustand und bietet den Menschen auf etwas, dass er der Bedienungsanleitung, der Ursprungsbedienungsanleitung für den Menschen, dass er diese Bedienungsanleitung auch entspricht. Gebrauchsanweisungen kann man auch sagen. Der Mensch soll auf einmal verstehen, dafür bin ich erschaffen worden. Interessant. Ich dachte, ich bin erschaffen worden, dass ich meine Begierden, dass ich meine Wünsche befriedige. Das wäre ein gutes Ziel für meine Erschaffung. Was für Rahmen? Das ist die Bedienungsanleitung, das ist die Gebrauchseinweisung. So sieht es aus. Das heißt, Paulus er redet eigentlich klar und deutlich, in meiner Auslegung versucht er, weil nicht alles, was er hier schreibt, bei mir so richtig angekommen ist. Und wenn ich uns Menschen kenne, dann merke ich, die Bedienungsanleitung müssen wir immer wieder lesen. Und das ist wichtig, es entsteht sehr oft der Eindruck, wir haben zu tun. Wir haben zu tun, Gott bewahre, wir haben definitiv zu tun, um der Bedienungsanleitung anzusprechen. Aber genau bei diesem Punkt der Erwählung, der Reinigung von den, wie heißt das hier so schön, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Er erschafft hier etwas. Diese Gnade ist nicht nur dafür da, um uns Rettung zu geben. Diese Gnade, das ist eine dynamische Kraft, die uns auch die Macht, die Kraft geben kann und gibt auch, damit wir, so wie das hier so schön heißt, eifrig sein in guten Werken. Das heißt, es ist nicht einfach so, Gott hat uns erkauft, erwählt, uns die Bedienungsanleitung gegeben und hat gesagt, okay, das ist zu meiden. Ja, das ist hier alles zu meiden, diese gottlose Lebenswandel ist zu meiden, diese weltlichen Begierden sind zu meiden und gute Ziele habe ich für euch auch. Ihr sollt besonnen, gerecht, gottesfürchtig leben, alles gut und schön. Nein, er gibt gleichzeitig auch die Kraft. Bei diesem Punkt in der Reinigung bekommen wir diese Gnade, denn die erzieht uns, die begleitet uns. Die Gnade Gottes begleitet uns und erzieht uns und erweist uns, um in die richtige Richtung zu gehen. Um bei der Erscheinung, bei der Offenbarung, der letzten Offenbarung dabei zu sein. Um die das in Anspruch zu nehmen, was Gott vorhergesagt hat. Selbstverständlich ist dieser Text in erster Linie an Titus geschrieben und Titus hat Aufgaben bekommen, diese Botschaften weiterzusagen. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Er unterweist die Ältesten, er ist selbst ein Diener Gottes, der Titus. Das ist ein Aufgabenbereich. Gleichzeitig spricht dieser Text nicht nur den Titus an, nicht nur die Ältesten, die er einzusetzen hat, nicht nur die Gemeinde, in der er gearbeitet hat, sondern spricht die ganze Gemeinde, weil hier etwas beschrieben wird, was Gott geplant und erschaffen hat. Ich fasse kurz zusammen das Gesagte. Denn die Gnade, die wohlwollende Fürsorge Gottes, die aktive Fürsorge Gottes ist erschienen, rettungsbringend allen Menschen und lehrt uns, und er zieht uns, damit wir den gottlosen Wandel und die weltlichen Begierden verleugnen, uns von abwenden und gottesfürchtig leben und besonnen, mit Verstand beachten, was, wie lebe ich, was tue ich in dieser Welt, gerecht, gottesfürchtig. Vor allem diese Gottesfurcht hat unser Wandel, Lebenswandel zu prägen, zu begrenzen. Die Gottesfurcht kann begrenzen die Begierden, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilendes Jesus Christus erwarten, in die Zukunft gerichtet. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Ich wünsche uns allen, dass wir die Kraft Gottes, die aktive Gnade Gottes immer wieder vom jeden Tag vom neuen für uns in Anspruch annehmen, für uns in Anspruch oder Anspruch erheben, um in die richtige Richtung gemäß der Gebrauchsanweisung Gottes zu gehen. Gott gibt uns Kraft, Gott gibt uns Verstand, Gott gibt uns Gerechtigkeit, Kraft für die Gerechtigkeit und gibt uns die Gottesfurcht, die wir brauchen für jetzigen Zeitlauf. Amen. Ich möchte euch allen zu einer Gebetsgemeinschaft einladen. Ich werde die Gebetsgemeinschaft dann abschließen.